Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen. Eine Menschenkette gegen Massentourismus, die gab es gestern am Berg Grünten im Allgäu. Umweltschützer protestieren dort gegen den Bau ganzjähriger Liftanlagen. Ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem Flaute beim Klimaschutz im Bayerischen Wald. Der Kampf der Bürger gegen neue Windräder. Und in unserer Serie zu 30 Jahre Mauerfall besuchen wir ein ungewöhnliches Theaterprojekt zur DDR-Geschichte in Frankfurt. Wächter des Allgäus wird er auch genannt, weil sein Massiv am Rand der Alpen so hervorsteht. Die Rede ist vom 1700 Meter hohen Berg Grünten im Oberallgäu. Er ist nicht einer der höchsten, wohl aber einer der schönsten Aussichtsgipfel der Region und daher sehr beliebt bei Wanderern und Skifahrern. Doch ob es da oben so beschaulich bleibt, das ist die Frage. Investoren planen ganzjährige Liftanlagen, neue Tal- und Bergstationen, eine weitere Hütte. Aus Protest dagegen stiegen gestern rund 1000 Umweltschützer auf den Berg, alle rot gekleidet, und bildeten zusammen eine weithin sichtbare Menschenkette. Eine symbolische Linie gegen den, aus ihrer Sicht, Ausverkauf des Bergs. Unser Landeskorrespondent Michael Watzke war dabei.
Wir wollen dem Gründen seine Ehre geben, dass der nicht vermarktet wird, sondern dass das einfach der Wächter vom Allgäu bleibt, den man in Ruhe lässt.
Ich möchte, dass der Gründen einfach so erhalten bleibt. Wir wollen keine Walderlebnisbahn, wir brauchen keine Massen von Menschen oben am Gründen. Wir wollen, dass es wirklich so bleibt.
Es sind ganz unterschiedliche Demo-Teilnehmer. Ältere Menschen aus der Gegend um den Gründen, ebenso wie Schüler aus nahegelegenen Städten, die auch bei Fridays for Future mit demonstrieren.
Wir waren in Sonthofen auf der Demo und ja, uns ist es halt einfach wichtig, dass es halt so bleibt. Allgemein, dass der Gründen einfach so bleibt, wie er ist.
Keine Veränderung. Am Gründen soll es so bleiben, wie es ist. Den Satz hört man häufig auf der Demo. Nur geht das? Die bisherigen Liftbetreiber sind pleite gegangen. Deshalb möchte Anja Hagenauer etwas verändern. Die junge Allgäuer Unternehmerin will die schon bestehenden, aber veralteten Liftanlagen auf dem Gründen modernisieren. 7 dieselbetriebene Schlepper will sie abreißen.
Aufbauen möchten wir 3 neue Anlagen. Die Ankeranlage, das ist eine 10er Kabinenbahn vom Tal bis zum Gründenplateau. Dann eine 6er Sesselbahn nur für den Winter und ein kleiner Schlepplift auch nur für den Winter. Alle dann mit Elektromotoren ausgestattet. Hinzu kommen soll dann eine Walderlebnisbahn, die dann auch vom Gründenplateau bis ins Tal führt.
Diese Walderlebnisbahn ist eine Art Rodelstrecke. Sie soll im Sommer geöffnet sein. Und das ist neu, denn bisher gab es am Gründen nur Winterbetrieb. Doch mit diesem Konzept scheiterten die bisherigen Liftbetreiber. Die örtliche Investorin Anja Hagenauer wundert das nicht.
Ein touristisch sinnvolles auf der einen Seite und auch wirtschaftlich nachhaltiges Konzept ist ohne einen Sommerbetrieb einfach nicht mehr realisierbar. Deswegen möchten wir die 10er Kabinenbahn auch im Sommer betreiben, aber ausschließlich diese Bahn.
Im Örtchen Rettenberg am Fuße des Gründen haben Anja Hagenauer und ihre Familie viel Rückhalt, sagt Rettenbergs zweiter Bürgermeister Thomas Tanzer von den Freien Wählern.
Der Gemeinderat unterstützt das Projekt nach wie vor und auch sonst in viele Gespräche, die ich mit Bürger und Bürgerinnen in der Gemeinde führen darf. Und wir haben, denke ich, schon eine sehr breite Unterstützerbasis für das Projekt. Mir ist es ein Rätsel, warum gerade am Gründen ein bestehendes Skigebiet, das durch einen Bahnneubau vitalisiert werden soll, derartig stark in Kritik kommt.
Das hat unterschiedliche Gründe. Fridays for Future und die bundesweite Klimadiskussion ist einer davon. Örtliche Animositäten ein anderer, denn die Investoren brauchen das Einverständnis mehrerer Grundstückseigentümer und deren Interessen sind nicht immer nur grüner Natur. Für den Bund Naturschutz dagegen ist der Gründen ein Symbolberg, sagt Julia Wehnert vom Kreisverband Oberallgäu.
Unser Problem damit ist, dass natürlich eine wahnsinnige Menschenmenge angezogen wird, die es bislang am Gründen so nicht gab im Sommer. Und dass es verschiedene Infrastrukturmaßnahmen nach sich zieht. Die Berghütte wird massiv vergrößert. Es gibt keine Pause mehr für die Natur.
Im Schatten des mächtigen Gründen findet nicht nur ein Kampf um die Natur, sondern auch um die Zukunft der Einheimischen statt. Wem sollen die Alpenberge in Zukunft gehören? In erster Linie den Tieren und Pflanzen, sagt Demo-Teilnehmer Rainer Tressel. Touristen gebe es schon genug. Tressel protestiert.
Weil ich die Allgäuer Heimat erhalten will. Ich bin hier Anwohner in Vorderburg, ich möchte die Verkehrsbelastung nicht und ich bin überzeugt, dass der Tourismus im Allgäu nicht zusätzlich irgendwelche Events braucht.
Angelika Sawyer dagegen fürchtet, dass ihr Heimatort ausstirbt. Für die Betreiberin eines Wellness-Bauernhofes am Fuße des Berges führen die geplanten Investitionen nicht zu Massentourismus, sondern sichern das Überleben des Fremdenverkehrs. Das neue Projekt am Gründen sei nicht nur für die Touristen gedacht, sondern
auch für die Einheimischen. Auch die profitieren doch davon, als wenn es dann vor Ort gar nichts mehr gibt. Das macht auch nur unser Bäcker zu. Also wir können auch zurückgehen und wieder mit dem Eselkarren durch die Gegend fahren, aber wer will das?
Eselkarren wollen die Demonstranten am Gründen nicht. Ihr Ziel?
Soll alles so bleiben, wie es ist.
Rettet den Gründen. Michael Watzke über den Protest gegen Massentourismus im Oberallgäu. Das Klimapaket der Großen Koalition steht. Und einige Details sind dabei besonders interessant. Zum Beispiel, dass Windräder künftig 1 Kilometer Abstand zu Wohnhäusern haben müssen. Auf den ersten Blick scheint das nicht wirklich eine Maßnahme für mehr Klimaschutz zu sein, weil ja dadurch die Flächen für Windräder weniger werden. Aber die CSU findet, der Klimaschutz brauche die Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger. Und hat in Bayern eine besonders strikte Abstandsregel eingeführt. Tobias Krone war im Bayerischen Wald und hat erlebt, wie die strikten Vorgaben den Bürgerfrieden strapazieren.
Wer in diesen Tagen für die saubere Energie eintritt, erhält manchmal schmutzige Drohungen. So wie Gudrun Donaubauer, Bürgermeisterin von Hauzenberg, in den vergangenen Monaten.
Wir haben im Rathaus einen Umschlag erhalten, da war eine in einem Plastikbeutel eingewickelte, verweste Maus. Und dann noch einmal ein Umschlag mit einer körnigen Substanz, die am Ende noch nicht analysiert ist. Das macht das LKA. Wir gehen aber davon aus, dass es kein Zucker war. Und dann habe ich noch eine vakuumierte Maus nach Hause bekommen und noch einmal eine Sendung mit einem Inhalt, der auch noch in der Untersuchung ist und deswegen will ich darüber jetzt im Detail nichts sagen.
Der oder die Absender sind bis heute unbekannt. Gudrun Donaubauer spricht ruhig und nüchtern über die bedrohliche Post. Die parteifreie Bürgermeisterin ist die einzige weibliche Rathauschefin im Landkreis Passau und wohl eine der letzten Kommunalpolitiker im ganzen Freistaat Bayern, die sich noch öffentlich für Windräder einsetzen.
In der Bilanz kommen wir eben nur auf eine Energieversorgung aus der Region für die Region von 35-40%. Und dann ist es aus meiner Sicht nicht vertretbar, zu sagen, Strom sollen gefälligst andere für uns herstellen.
Und dann wäre da ja auch noch die geografische Lage, hoch über dem Donautal, an der Schwelle zum Bayerischen Wald, auf gut 800 Metern. Auf dem Romansberg will ein Ökostromunternehmen 4 große Windräder bauen. Ein paar hundert Meter entfernt von Hans Knödelseder, einem Mann in Arbeitshosen und schütterem Haar, dessen Gehöft auf einer Waldlichtung steht.
Wir sitzen jetzt hier und schauen raus auf den Bergkamm und heute ist ein schöner Tag. Man sieht, das ist das Paradies und das wird dann einfach zerstört.
In Hans Knödelseders Paradies wären die 4 Windräder Fremdkörper.
Also aktuell spricht man jetzt von 165 Meter Normhöhe, 75 Meter Flügel. Das heißt, die Dinger wären dann 240 Meter hoch. Wenn man das sieht, wie ein kleiner Baum, die ist dagegen. Oder wir haben die Hauzenberger Kirche daneben gestellt, das ist wie wenn man in Miniatur das sehen würde. Also
Der selbstständige Maschinenbauer will sich sein Paradies nicht kaputt machen lassen. Er hat einen Verein gegründet gegen die vier weißen Giganten und in 9 Monaten nach eigenen Angaben 250 Mitglieder versammelt für seinen Protest.
Windkraft ja, aber nicht bedingungslos.
Der Kampf um den Windpark von Hauzenberg. Er steht für das Dilemma, in dem sich die regierende CSU nicht nur in Bayern befindet. Auf der einen Seite will sie die Belastung durch Windräder so gering wie möglich halten, auf der anderen Seite doch auch noch mehr fürs Klima tun. Mit einem Abstandsgesetz will sie die erhitzten Debatten um Windkraftanlagen abkühlen. Auf der anderen Seite mutet sie Kommunen und Betroffenen einiges zu, um die Flaute im Ausbau von Windenergien, die nicht nur, aber vor allem in Bayern herrscht, zu beleben. Doch zunächst zur Theorie des speziell bayerischen Abstandsgesetzes namens 10H. Das besagt, ein Windrad muss 10-mal so weit entfernt sein von einer Ortschaft, wie es hoch ist. Sandro Kirchner, CSU-Wirtschaftsexperte im Bayerischen Landtag.
10H ist ein gutes Instrument. Wenn wir uns zurückerinnern an das Jahr 2014 und davor, war schon so, dass die Menschen in Bayern sich überfordert, benachteiligt und auch ein Stück weit erdrückt gefühlt haben von den Windkraftanlagen, die entstanden sind. Mit der Abstandsregelung 10H hat sich die Situation bezüglich der Genehmigungen nicht verändert. Nur die Spielregeln sind etwas anders da ausgelegt worden. Das heißt, bei kleiner 10H ist der Bürger mit eingebunden, die kommunale Selbstverwaltung mit eingebunden und damit auch die Akzeptanz gewährleistet.
Genau das stünde demnächst in Hauzenberg an. Hier müsste der Gemeinderat über den Windpark entscheiden, da der Abstand für 10H zu klein ist. Die Stimmung dazu in der Bevölkerung gespalten.
Dagegen, weil da alles kaputt geht.
Innerlich bin ich dafür. Wenn man schon Energie braucht und man braucht eine saubere, dann wäre das nicht verkehrt. Aber naja, ich bin nicht selbst betroffen, aber wenn ich betroffen wäre, ich glaube, ich würde es ein bisschen lockerer nehmen.
Genau das ist der Knackpunkt. Vom Windpark an der Gemeindegrenze bekäme in der Stadt selbst kaum jemand etwas mit. Hans Knödelseders betroffenes Gehöft dagegen liegt schon in der Nachbargemeinde und die darf nicht mitstimmen. Was aus dem Windparkprojekt letztlich wird, entscheiden muss der Stadtrat. Irgendwann. Doch jetzt im Kommunalwahlkampf wolle niemand dieses Thema anfassen, erfährt man. Die anonymen Drohbriefe an die Bürgermeisterin könnten Wirkung gezeigt haben. Windkraftgegner Hans Knödelseder distanziert sich davon.
Es ist schlimm in einer Demokratie, wenn man dann auf diese Schiene da irgendwie vorgehen muss oder weiß nicht, wer das gemacht hat, aber das ist nicht im Sinne von uns.
Bürgermeisterin Gudrun Donaubauer versucht, die Drohbriefe gegen ihr Windkraftengagement sachlich zu sehen.
Und ansonsten ärgere ich mich ehrlich gesagt über so viel Feigheit. Warum hat der oder diejenige nicht einfach den Arsch in der Hose, ruft an und sagt, du, das passt mir nicht, ich will mit dir darüber reden, wann kann ich kommen oder wann hast du Zeit?
Flaute im Bayerischen Wald. Tobias Krone über den Protest gegen Windräder in Hauzenberg.
»30 Jahre Mauerfall. Meine persönliche Wende.«
In unserer Serie zu 30 Jahre Mauerfall erinnern sich unsere Landeskorrespondenten an den 9. November 1989. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau war damals ganz weit weg im tiefen Westen. Aber er hat gerade ein ungewöhnliches Theaterstück der Theatermacherin Caroline Miller in Frankfurt gesehen und darin vieles über die DDR erfahren, was ihm nicht bekannt war. Miller wurde in Halle an der Saale geboren, noch zu DDR-Zeiten. Und kurz vor der Wende ging sie mit ihrer Familie in den Westen, wo sie auch ausgebildet wurde. Ihr mehrteiliges Projekt bringt den alltäglichen Widerstand in der DDR überzeugend auf die Bühne.
Wir haben die Wahl, ob wir in der Welt leben wollen, mit prall gefüllten Warenhäusern. Und ein Teil der Gesellschaft kann sich das leisten und ein Teil nicht. Oder du lebst in einer Gesellschaft, wo eben nicht alles glitzert, wo alles ungefähr gleich verteilt ist.
Was ist denn das hier für ein Sozialismus? Darf hier frei entschieden werden? Demokratische Wahlen? dass ich nicht lache.
Wäre denn überhaupt eine andere Form von Sozialismus in dieser Gemengelage, in der die DDR auch war und das eigentlich die Sowjetunion über die DDR bestimmt hat in den meisten Punkten, wäre überhaupt was anderes möglich gewesen? Und aus dieser Überlegung heraus und weil ich dachte, dass wenn über die DDR berichtet wird, sind es immer die 80er Jahre. Es ist immer kurz vorm Mauerfall und sonst kommt sie eigentlich nur in so Eckdaten vor. Also Mauerbau, Ausbürgerung, Biermann, vielleicht noch Prag und dann natürlich noch der Arbeiteraufstand, aber mehr nicht.
Die Theatermacherin Caroline Milner über ihr mehrteiliges Bühnenprojekt Rot oder Tod in Frankfurt am Main, in dem sie sich mit vielen Details der Geschichte der DDR auseinandersetzt. Caroline Milner verbrachte viele Stunden ihrer Kindheit noch in einer sozialistischen Kinderkrippe in Halle an der Saale. Doch kurz nach dem Mauerfall zog sie mit ihren Eltern nach West-Berlin. Eine befremdliche Erfahrung, erinnert sie sich.
Ich habe nicht mehr zu denen in Halle gehört, weil ich war jetzt die, die auch im Westen ist. Und im Westen gleichzeitig wurde ich immer gefragt, woher ich komme und war irgendwie stigmatisiert. Also ich wurde 2 Jahre lang von Jungs vor der Schule vermöbelt, weil ich aus dem Osten komme.
Als schließlich im Westen ausgebildete Theaterregisseurin interessierte sich Caroline Milner in den letzten Jahren wieder verstärkt für das Land ihrer Kindheit.
Und habe dann angefangen, mich eben mit der DDR zu beschäftigen. Einmal habe ich meine Großeltern und Urgroßeltern versucht auszufragen und meine Eltern. Für die war das irgendwie abgeschlossen und die Anekdoten, die ich gern hören wollte, die habe ich nicht zu hören bekommen.
Wenn ich sage, für Frieden und Sozialismus seid bereit, dann sagt ihr, immer bereit.
Ich zum Beispiel wusste gar nicht, dass es einen großen Kampf schon innerhalb der SED in den 50er Jahren über die Ausrichtung gab. Also wie demokratisch kann der Sozialismus sein? Wie weit können wir gehen? Und dass es da ein großes Gerangel auch innerhalb dessen gab und dass die Remigranten, die aus Mexiko zurückkamen, eine ganz andere Position eingenommen haben als die, die von Stalin eben gesegnet waren und aus Russland wieder kamen und die dann auch die Oberhand hatten.
Wenn du so ruhig sitzt, obwohl du sicher bist, dass was zu machen ist.
Und in den 60ern sind wir eben auf die Geschichte von der Familie Brasch gekommen und von Thomas Brasch und Bettina Wegner, die eine der Mitbegründerinnen der Singebewegung in der DDR waren. Dann gibt es eben diese wirklich sehr traurige Geschichte, dass als eben der Aufstand in Prag war und schon klar war, der wird niedergeschlagen, hat sich eine Berliner Clique entschlossen, dagegen zu protestieren und Flugblätter zu verteilen. Und zu dieser Gruppe gehörte eben also Florian Havemann noch. Christoph Hein hat in Leipzig heimlich auch Flugblätter verteilt. Das ist zum Glück nicht rausgekommen. Thomas Brasch und Bettina Wegner eben auch.
Und du die Schnauze hältst, obwohl du sicher bist, dass was zu sagen ist.
Thomas Brasch selber sagt eben, dass sein Vater, nachdem er ihm um Hilfe gebeten hat, selbst bei der Polizei angerufen hat und gesagt hat, mein Sohn war da mit dabei und ihr könnt ihn jetzt verhaften. Und daraufhin fand eben die Verhaftung statt und der Gerichtsprozess von Bettina Wegner ist ja sogar dokumentiert. Der wurde auch schon mal beim Deutschlandfunk gesendet.
Ich würde gern ein paar runterhauen.
Man kann umlernen. Daran glaubst du doch nicht, wahr? Das haben sie dir doch sicher beigebracht.
Die Menschen, und das ist auch heute in Diktaturen so, die leben, die verlieben sich, die streiten sich, die haben Freundschaften, Freundschaften zerbrechen. Da wartet niemand, dass eine Mauer fällt oder dass endlich der heilsbringende Kapitalismus kommt. So, und deshalb glaube ich, diese Sinnlichkeit und Form des prallen Lebens gab's trotzdem.
Soll ich mich jetzt von ihm küssen lassen?
Ob systemübergreifender Kuss oder nicht. Zum 30. Jahrestag des Mauerfalls wurde Caroline Milner mit einem Stück aus ihrer DDR-Theaterserie ins Staatstheater Wiesbaden eingeladen. Eine große Anerkennung für die Off-Bühne aus Frankfurt am Main.
Ludger Fittkau über ein ungewöhnliches Theaterprojekt zur DDR-Geschichte. Unsere Serie zu 30 Jahre Mauerfall ist bei uns zweimal die Woche zu hören, noch bis zum 9. November. Sie können die Reportagen auch im Internet nachhören, und zwar auf deutschlandfunk.de/deutschlandheute. Fast 70 Millionen Lehrkräfte fehlen weltweit. Das belegt der Bericht der deutschen UNESCO-Kommission. Mehr zum Thema gleich bei Campus und Karriere. Heute mit meiner Kollegin Kate Malaike. Und das war Deutschland heute mit Claudia Hennen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.